Wir sind ja, Sand aus der Sahara, genau. Wir sind, wie Don schon gesagt hat, im zweiten Kapitel von 1. Petrus Brief. Und nicht vergessen, das ist ein Brief. Es ist kein Evangelium. Er schreibt an, wer erinnert sich noch von letzter Woche, er schreibt an die Verstreuten in Kleinasien. Kleinasien ist heutzutage der Türkei. Und ich habe zwei Fragen gestellt letzte Woche, was so rüber, für mich zumindest rübergekommen ist von Petrus. Und da sind die zwei Fragen. Christian ist auf mir zugekommen letzte Woche nachher und sagte, wann kriegen wir alle Antworten für die Fragen auf die Fragen? Ja, das kommt. Heute kriegen wir ein bisschen mehr von Antworten von diesen Fragen. Was kannst du im Sinne von, wozu bist du berufen worden? Aber es geht tatsächlich für ihn und für uns und direkt gerichtet an uns, was wir als Identität haben in Christus, was unsere Bestimmung ist in diesem Leben. Und das ist für mich aufregend, zu überlegen, wer bin ich? Ich weiß nicht, was du mitbekommen hast, als du aufgewachsen bist zu Hause. Wer bist du als ein kleines Mädchen, als ein kleiner Junge? Was hast du vor in deinem Leben zu tun, zu sein? Und Petrus gibt uns ganz grundlegende Ideen und eine Basis, wo wir hoffentlich besser entscheiden können, wer bin ich? Was ist meine Identität? Und was kann ich für den Herrn tun in meinem Leben? So, wo sind wir stehen geblieben? Nachdem Petrus diese Identität festgelegt hat, er sagte, wir sind die Erwählten, wir sind aber Fremde in dieser Welt, geheiligte Menschen. Wir sind durch das Blut Jesu gereinigt. Und nicht vergessen, manche hatten einen jüdischen Hintergrund und sie kennen diese Reinigungsrituale, die die Juden hatten und haben. Und durch das Blut Jesu sind wir gereinigt worden. Wir sind rein. Boah. Wir sind wiedergeboren. Wir haben eine feste Hoffnung. Wir haben ein makelloses Erbe. Dann hat er die Christen aufgerufen zu einem Leben in Heiligkeit. Oh Petrus, da hörte er nicht auf, einfach zu sagen, wer du bist, sondern er geht weiter. Was hast du vor in deinem Leben? Wozu lebst du? Weil er hat es ganz deutlich miterlebt, persönlich erlebt. Wann? Als er Jesus hinterher gelaufen ist und ihn dreimal verleugnet hat, hat er deutlich gespürt, ich habe ihn Gott nicht geehrt, mein Herr. Und ich glaube, deswegen hat Petrus das so betont in diesem Brief. Nicht nur unsere Identität, das ist wichtig, sondern auch, wozu lebst du? Wieso magst du, was du magst in deinem Leben? Richtet euch daher, nicht nur ein bisschen, nicht nur wenig, ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam, besonnen. Setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Ihr seid Heilige. Soll ich das nochmal sagen? Ihr seid Heilige. Nee, Kyle, naja, wie kann ich ein Heiliger sein? Das sind nur die, die von irgendeiner Kirche heilig gesprochen werden. Tut mir leid. Laut Paulus und Petrus und anderen, wir sind Heilige. Wir sind Gottes gehorsame Kinder. Wir tun nicht mehr die Dinge, Begierden, die uns beherrschten. Beherrschten. Wichtiges Wort da in diesem Zusammenhang. Ihr seid durch das Blut Christi erlöst worden. Und dann sagt er in Vers 22, ihr habt, so könnt ihr einander aus reinem Herzen lieben praktisch. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch die Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Boah, das ist ja eine hohe Latte, oder? Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Ihr seid wiedergeboren durch das lebendige, bleibende Wort Gottes. Wer ist das? Jesus Christus. Er bleibt ewig lebendig. Und dann geht Petrus weiter mit seinen Gedanken in diesem Kapitel, im zweiten Kapitel. Und wir haben ein so, also, oder wir sehen die Worte in manchen Übersetzungen, deshalb, darum. Und das bedeutet, was ihr jetzt schreibt, die Folge ist dessen, davon, was er schon geschrieben hat. Was wir tun sollen, ist seine Betonung jetzt. Mit diesem Fundament, mit dieser Basis, was er schon gelegt hat. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Und dann, wir haben das schon heute Morgen gelesen, aber in diesem Zusammenhang, ich guck mal, was Petrus hier macht. Er spricht von Milch. Und dann sagt, kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut wird, vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steine zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid ein königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Da fängt er an, nachdem ihr das alles abgelegt habt. Und führt er fort. Wir müssen uns hier eine Frage stellen. Warum haben sie das Böse, böse Taten, böse Gedanken, böse Dinge abgelenkt? Haben sie Angst gehabt, Gott nicht zu gehorchen? Haben sie gedacht, wenn ich nicht aufhöre, wird Gott mich bestrafen? Ich denke nicht, persönlich, meiner Meinung nach, ich denke nicht. Was ist im ersten Kapitel deutlich angesprochen? Ihr seid auserwählt. Ihr seid aufgrund Gottes Barmherzigkeit wiedergeboren, zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem vergänglichen, unbefleckten und unverwirklichten Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Euer Glaube wird geprüft und die Echtheit eures Glaubens wird sichtbar. Das wird man sehen. Und das Ergebnis bringt Lob, Ruhm und Ehre ein. Ich habe letzte Woche gefragt, habt ihr jemals ein Geschenk nicht ausgepackt? Na, vielleicht als kleines Kind, was wir erlebt haben mit unseren Jungs. Lara hat das nie gemacht. Aber mit unseren Jungs, wir haben was geschenkt und sie haben mit der Kiste gespielt, mit dem ich gepackt, verpackt war. Und nicht mit dem Spielzeug. Aber das geht auch. Gott schenkt uns etwas Wunderbares. Packst du das aus? Erlebst du das? Er reinigt uns, hat es möglich gemacht, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und wir genießen eine wunderbar heilige Beziehung mit dem Schöpfer der Welt. Dann sage ich klar, üble Nachrede, Heuchelei, Neid. Nein, danke. Die Dinge sind ein Zeichen, dass dem geistigen Leben die positive Richtung fällt. Und daher nennt Petrus die Lebenskräfte, die dem Glaubensleben den positiven Inhalt geben. Die geistliche Nahrung. Er sagt, ihr sollt auf Gottes Wort begierig sein. Trinkt mehr Milch. In den Staaten, als ich aufgewachsen bin, gab es eine Werbung. Es heißt, got milk? Hast du Milch? War nicht genug. Die Bauern haben gelitten, nicht genug trinken Milch damals. Vielleicht auch nicht heutzutage. Sie haben alle aufgefordert, mehr Milch zu trinken. Das macht Petrus hier. Trinkt mehr Milch. Oder die andere Möglichkeit sieht so aus. Ja? Oder danach verlangen, sagen andere Übersetzungen, sich sehnen nach. Er sieht uns als Menschen, die das Wort dringend brauchen. Aber merkt ihr, wie er dazu schleicht, sozusagen? Weil er sagt, wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf das unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt diese Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie der Herr gütig ist. Kommt zu ihm. Daran schleicht Jesus Christus in dem Bild. Stürmt, könnte man auch sagen. Das Wort Gottes, wie Johannes sagt, das lebendige Wort Gottes ist erschienen worden, ist zu uns gekommen in der Person von Jesus. Und wir brauchen diese Art von Milch in unserem Leben. Und wenn es fehlt, ist es geistlich gefährlich. Wenn das Milch nicht da ist, sogar tödlich. Und deshalb gibt er uns mehrere Gründe, warum wir das Wort, diese Milch dringend brauchen. Und jeder Grund soll uns wirklich in Erstaunen ersetzen. In Staunen ersetzen. Er sagt, das Wort ist wahr. 1,22. Und die Wahrheit, was tut die Wahrheit? Die Wahrheit macht uns frei. Sie verändert unser Denken, unser Tun, was wir uns wünschen, unsere Begierden, wonach wir verlangen, die Dinge, wonach wir verlangen. Und zweitens, das Wort ist ein Same, das das Leben hervorbringt. Und drittens, das Wort ist das Wort des Herrn selbst. Er ist das niedergeschriebene Wort Gottes. Und schließlich ist das Wort geistliche Milch, die Quelle geistlicher Nahrung und geistlicher Wachstums. Gut, klar, das weiß ich, höre ich, verstehe ich. So, ich kann mich entscheiden, nicht zu lügen, nicht neidisch zu sein, nicht an Klatsch und Tratsch zu beteiligen, meinen Nächsten zu lieben, sogar wenn sie nicht so nett sind oder irgendwie verdient haben. Und da kriege ich Punkte im Himmel. So denken manche. So denkt Petrus nicht. Er sagte, das können wir tun, weil wir von Gott geliebt sind. Und in einer heiligen Beziehung stehen. Er beschreibt uns als lebendige Steine in seinem Haus. Steine, die am Leben sind und nicht tot sind. Wir sind zu einer heiligen Priesterschaft geworden. Was haben die Priester gemacht in Israel? Sie haben Opfer dargebracht. Man muss sein Opfer an die Priester abgeben. Wir sind Gottes Priester. Wir geben Opfer. Und das kommt alles zusammen. Wir bleiben am Ball, sozusagen. Mit einem Verlangen nach Gottes Wort. Immer? Ja, ich weiß. Ich habe auch Zeiten, wenn ich keine Lust im Gottes Wort zu lesen. Oder keine Zeit. Oder ich bin so gestresst, ich finde keinen Platz. Alles, was man heutzutage bewältigen muss, ist viel, ist enorm. Familie, Arbeit, Schule, Probleme, Sorgen oder man ist alleinziehend. Und dann kommt die Gefühle dazu, eine Depression oder Aus und Abs, eine emotionale Achterbahn. Eine Sache will ich heute euch sagen. Vorsichtig bei solchen Zeiten. Besonders mit deinen Gedanken. Geh nicht die negativen Route. Die negative Botschaften Route. Ich schaffe es sowieso nicht. Ich bin die schlimmste Sünde. Wieso soll ich anfangen? Ich werde bald aufhören. Vorsicht damit. Aber es kann gut sein, hinzuschauen, zu überlegen, Wieso habe ich keine Lust? Wie sieht meine gegenwärtige Belastung aus? Was tue ich in meinem Leben? Wie kann ich das ändern? Ist es möglich, irgendwas zu ändern? Manchmal nicht. Termine, Gedanken, die herumkreisen in meinem Kopf. Wie siehst du Gott? Wenn ich sage, Gott den Vater, da stoßen viele Menschen weg, weil sie schlimme Erfahrungen gehabt haben mit ihrem Vater, mit ihrem Vater. Wie ist Gott für dich als himmlischer Vater? Was ist dann unsere Bestimmung? Wir haben den Auftrag, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wir sind hier in dieser Gemeinde nicht nur Deutsche, Amerikaner, Iraner, Ukrainer, Sinti, Roma, Türkisch, Pole oder habe ich jemanden vergessen? Hilf mir. Ecuador. Bitte? Ecuador. Stimmt. Ecuadorian. Halb. Wir sind auch Gottes Volk. Und haben sein Erbarmen erfahren. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir vorher bestimmt, ein Kind Gottes zu sein. Nicht vergessen, was Paulus sagt in Epheser 1, 4. Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Nicht nur die Haare auf deinem Kopf kennt er, sondern auch er hat dich schon gesehen. Ach, kraftvoll, diese Gedanken. Am Dienstag hatte ich einen Hautarzttermin, muss ich alle 6 Monate, sie möchten mich mehr sehen als 6 Monate. Ja, aber ich hatte das nicht aus, mehr als 6 Monate. Diesmal haben sie ein Melanom gefunden. Ja, schon wieder. Zum Glück ist es jedes Mal schon, nicht verbreitet, eingekapselt, oder wie, ja, das ist ein Wort dafür. Aber sie muss zum zweiten Mal ein größeres Loch schneiden. Und so, ich bin letzte Woche zurückgegangen, um die Nähte zu ziehen. Und ich habe viele Gespräche geführt mit meiner Hautärztin, aber nie mit ihrer Schwester oder die Helferin, Arzthelferin. Und dieses Mal hat er die Nähte, das tut weh immer noch, wenn sie die rausnehmen. Und ich habe zufällig ein Lied im Kopf von letzten Sonntag, ich glaube dann, das war in Christus. Und ich habe es einfach gesungen, währenddessen sie die Dinge geknipst hat. Und sie sagt, Sie sind in einer guten Fassung oder sowas. Ja, ich singe ein Lied vom letzten Sonntag. Was? Ja, in unserer Kirchengemeinde singen wir jeden Sonntag Lieder und es war immer noch im Kopf. Sie sind gläubig. Kommen wir ins Gespräch. Und ich habe ihr erzählt, dass unsere Gemeinde sich anstrebt, eine Beziehung mit Gott aufzubauen. Erstmal. Und dann daraus entsteht eine Lebensweise, wie man denken kann daraus. Und wir leben danach. Regeln oder Gesetze, könnte man auch sagen, dass sie daraus springen. Statt zu sagen, ich habe hier gesagt, das machen wir nicht, dass wir sagen, hier sind die Regeln, die sollst du folgen, dann bist du ein Christ. Und dann bist du ein guter Christ. Dann bist du ein Nachfolger. Vielleicht schaffst du es im Himmel. Wenn du gut genug bist und Jesus so nachfolgst, vielleicht hast du eine Chance mit dem allmächtigen Gott. Wir sagen, glaubst du an diesen Gott? Willst du Jesus Christus nachfolgen? Dann schenkt er dir das Heil. Dann bist du heilig. Und daraus springt das Wollen, ihm zu gehorchen. Und das Wollen, weiterhin an unserer Heiligung zu arbeiten. Das ist, was so krass manchmal ist in Christentum. Wir sind heilig gesprochen, wir sind heilig. Und trotzdem arbeiten wir dran. In unserer Heiligung. Und sie fand das schön, fand das interessant, diese Perspektive, hat sie nie überlegt. Noch eine Sache spricht Petrus hier an, und es ist für mich ein entscheidendes Thema. Er nennt das Opfer darbringen. Im Alten Testament haben Menschen ihr Opfer dargebracht. Das Opfer musste sterben, vielleicht. Deswegen sieht dieses Lamm so aus. Oder andere Lämmer vielleicht so. Was willst du? Naja. Wie hat Paulus aber diese Idee von Opfern ausgedrückt? Ich finde es so gut manchmal, wie im Vergleich zu Petrus, wie Paulus Dinge ausgelegt hat oder ausgedrückt hat, geschrieben hat. Er sagt in Römer 12,1: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als sein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Gott macht keine halbe Sache. Und er meint es ernst hier. Aber diese Art von Sterben kann nur durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Und wenn wir das alleine versuchen, oder versuchen durch Regeln und Gesetze, weil wir die halten, das zu tun, durch unsere Kraft, dann sind wir in der Gefahr zu scheitern. Das Konzept des zu sich selbst Sterbens, wenn man das so nennen kann, findet sich im gesamten Neuen Testament. Und das drückt das wahre Wesen des christlichen Lebens aus, indem wir unser Kreuz auf uns nehmen, Christus nachfolgen. Und das Sterben selbst ist Teil von der Wiedergeburt. Das Alte selbst stirbt und das Neue selbst wird lebendig. Oder wie Jesus sagt in Johannes 3, wir müssen von Neuem geboren werden. Christen werden nicht nur wiedergeboren, wenn wir errettet werden, sondern wir sterben auch weiter und weiter an uns selbst als Teil des Heiligungsprozesses. Das heißt, das Absterben des eigenen Ichs ist also sowohl ein einmaliges Ereignis als auch ein lebenslanger Prozess, was ich schon vorhin gesagt habe. Und Paulus erklärt den Galatern zum Beispiel diesen Prozess des Absterbens, ein Prozess, in dem er mit Christus gekreuzigt wurde. Und nun nicht mehr Paulus lebt, sondern Christus in ihm lebt. Und Paulus' altes Leben mit seiner sündigen Neigung in den Wegen der Welt zu folgen, ist für ihn jetzt tot. Und der neue Paulus ist die Wohnung Christi, der in und durch ihn lebt. Aber man sieht ein bisschen auch mit Paulus, wenn man gewisse Stellen liest von ihm, er hat auch damit gekämpft. Es war auch nicht immer leicht. Wie letzte Woche, es war keine glatte Linie nach oben, sondern mit vielen Aufs und Abs, Kämpfe. Es bedeutet nicht, wenn wir damit kämpfen, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind. Manchmal heißt es doch, dass Satan sieht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und er schickt uns etwas, um uns vom Weg zu führen oder zu verleiten. Vielmehr bedeutet sich selbst absterben, dass die Dinge des alten Lebens abgetan werden. Vor allem die sündigen Verhaltensweisen und Lebensstile, die wir einst pflegten. Galater 5 schreibt Paulus: Diejenigen, die Christus Jesus angehören, haben die sündige Natur mit ihren Leidenschaften, Begierden gekreuzigt. Wo wir früher selbstsüchtige Vergnügungen nachgegangen sind, haben wir die Entscheidung getroffen: Ich verfolge jetzt mit der gleichen Leidenschaft das, was Gott gefällt. Das ist eine Realität der neuen Geburt. Niemand kann zu Christus kommen, wenn er nicht bereit ist, sein altes Leben mit Christus gekreuzigt zu sehen und ein neues Leben in Gehorsam mit ihm gegenüber zu beginnen. Ihr kennt sicherlich die Aussage in der Offenbarung, als Jesus an die sieben Sinnschreiben, die sieben Gemeinden, ganz am Anfang, Kapitel 2 und 3, geschickt hat. Vielleicht kennt ihr sicherlich die lauwarme Gemeinde in Laodicea. Und Jesus beschreibt sie als solche, die er ausspeien wird. Er ist ganz klar, wie er lauwarm sieht. Lauwarm, was heißt das? Vielleicht ist es die Bereitschaft, nichts zu haben, an sich selbst zu sterben und für Christus zu leben. Ein ständiger Zustand, das zu tun oder nicht zu tun. Dass der Tod des eigenen Ichs ist für Christen keine Option. Es ist eine Entscheidung, die zum ewigen Leben führt. Und was wir erleben, wenn wir diese Entscheidung immer wieder treffen, sogar wenn wir Tage, Wochen, Monate hatten, wo wir das nicht gemacht haben, wir erleben eine Freiheit, die Gott uns verspricht in seinem Wort. Wir beenden diese Predigt, dieses Teil von 1. Petrus heute mit keinem leichten Thema. Wir werden auf jeden Fall Mittwoch mehr darüber sprechen, austauschen. Ich habe ernsthaft überlegt, ein bisschen mehr Austausch zu haben heute. Aber dann, das war so viel Stoff, ich wollte das erstmal präsentieren. Und dann fragen, wenn du Fragen hast, melde dich. Kommen wir ins Gespräch darüber. Mittwoch, Donnerstag habe ich wieder vor, bei Hildesheim Braumanufaktur zu sitzen und auf jemanden zu warten. Und wir können dieses Gespräch weiterführen. Dort, ab 16 Uhr. Und es gibt Möglichkeiten in der Woche. Einfach eine Nachricht schreiben, mich anrufen. Wir reden zusammen. Nächste Woche geht es um unser Verhalten in der Welt. Ja, er benutzt das schlimme Wort für manche in unserer Gesellschaft, Unterordnung. In der Gesellschaft, aber auch mit dem Arbeitgeber und auch in der Ehe. Und das besprechen wir nächste Woche. Ich schließe mit dem Gebet von Petrus am Ende des ersten Briefes. 1. Petrus 5, Abvers 8. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu einer ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen. Er wird euch mit festem Grund stellen. Ihm gehört alle Macht, für immer und ewig. Amen. Gott ist da für uns. Und er ist ein Vater, der uns gut versteht. Vergiss das nicht. Schön, dass ihr heute da seid. Wir haben Zeit für Gemeinschaft, für Gespräche, für Plaudern und auch Kaffee trinken. Immer. Vielleicht etwas dazu. Danke, dass ihr gekommen seid heute. Gott segnet euch.